Ich begrüße euch herzlich und ich freue mich, aus dem Urlaub zurück zu sein. Nicht, weil der Urlaub nicht schön wäre, sondern weil es gut tut, euch wiederzusehen. Und bevor wir in den Gottesdienst starten, möchten wir mit einem kurzen Gebet die Kinder in ihren eigenen Gottesdienst weiterschicken. Die haben nämlich heute etwas ganz Besonderes. Die dürfen nämlich weiter loben und preisen im Vertrauen darauf, dass Gott genau die Dinge tut, die er verheißt. Nämlich, dass im Lobpreis Wunder geschehen können und dass Heilung geschieht, wenn wir loben und preisen, trotz aller Umstände. Und das heißt, ihr lieben Kinder, ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe. Ihr macht nämlich was, das hat so viel Kraft, dass da noch viel mehr passieren kann als hier. Und deswegen freue ich mich für euch und ich werde jetzt für euch beten und dann werden Sarah und Tobi euch mitnehmen in den Kindergottesdienst. Jesus, ich danke dir für jedes einzelne Kind, das hier ist. Ob groß oder klein, ob schon in der Schule oder noch nicht mal im Kindergarten. Danke, dass du da bist und dass du den Glauben von Kindern und Erwachsenen nicht vergleichst, sondern sagst, jeder Einzelne hat Glauben und der Glauben in jedem Einzelnen hat Macht, denn du wohnst in uns, Heiliger Geist. Und ich bitte dich einfach, dass du reichlich wirkst heute Morgen unter den Kindern, dass sie erleben dürfen, dass du real bist, dass du mit ihnen gehst und dass sie ganz, ganz viel Spaß haben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Genau, die Kinder dürfen alle einmal mitgehen. Ich warte das kurz ab, damit es nicht zu wuselig wird. Ich habe für die heutige Predigt ein Thema gewählt, bei dem mir aufging, es könnte zwei Bedeutungen haben. Glauben in der Krise. Ja, damit könnte ja gemeint sein, dass mein Glaube gerade eine Krise durchlebt. Oder es könnte gemeint sein, dass ich in einer Krise stecke und am Glauben festhalte in dieser Krise. Und die Wahrheit ist, dass diese zwei Bedeutungen ganz eng miteinander verknüpft sind. Denn es gibt eigentlich selten das eine ohne das andere. Und jeder Einzelne von uns, du und auch ich, wir haben schon Krisen erlebt in unserem Leben. Vielleicht behaupten wir manchmal, das sei gar keine Krise, weil wir nicht so gerne abhängig von anderen sind oder nicht so gerne möchten, dass andere uns schwach erleben. Aber die Wahrheit ist, wir alle kennen größere und kleinere Krisen. Die können so vielfältig entstehen und manchmal sind sie ganz unauffällig, sodass andere sie gar nicht als Krise wahrnehmen würden. Und manchmal sind sie so einschneidend in unser Leben, dass wir das Gefühl haben, unser Leben ist die Krise. Wir haben das Gefühl, dass es nicht mehr gibt, außer diese Krise in meinem Leben und es kommt alles ins Schwanken. Es wird alles durchgeschüttelt und durchgerüttelt, was unseren Glauben angeht. Und deswegen dachte ich, wie wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn auch als Christen erleben wir Krisen. Und die zu verleugnen, das wäre Lüge. Wir haben Krisen. Und manche von denen sind unsagbar dramatisch. So dass uns Worte fehlen. So dass es uns manchmal den Schlaf nachts rauben kann. Aber was uns unterscheidet, ist, dass wir in jeder Krise etwas wissen dürfen. Wir dürfen wissen, dass es Hoffnung und Zuversicht gibt. Dass es Freude gibt, die unabhängig ist von meiner Situation. Und dass trotz allen Herausforderungen, in denen wir uns befinden, Gott uns dennoch Leichtigkeit schenken kann. Und dass das alles nicht im Gegensatz steht zur Krise. Es verleugnet die Krise nicht, sondern es spricht davon, dass wir eine Hoffnung haben, die größer ist als all das, was du und ich, was wir können, was wir aus eigener Kraft vermögen. Und wie wir in Krisen mit Situationen umgehen, das entscheidet so sehr, was dabei rauskommt. Bei einigen zerbricht der Glaube an der Krise. Andere Menschen erleben, wie der Glaube tiefer, echter, authentischer wird und gestärkt wird. Und das Zweite, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, von euch. Und deswegen habe ich heute einen Bibeltext gewählt, den die meisten von euch schon gehört haben werden. Weil ich nicht möchte, dass uns der Bibeltext vom Wesentlichen ablenkt, sondern dass er uns zum Wesentlichen hinführt. Psalm 23, ein Psalm von David, dort steht: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ein Psalm, der so viel mehr bietet als eine einzige Predigt, und es gibt tatsächlich schon eine über Schafe und Ziegen, auf die werde ich heute nicht intensiv eingehen, aber mir ist was aufgefallen. Da steht etwas. Erstmal steht da, dass der Herr mein Hirte ist, dass er es mir gut gehen lässt. Ich bin auf grünen Auen, ich habe frisches Wasser, meine Seele ist erquickt. Und er leitet mich auf den richtigen Wegen, auf den Wegen, die zur Gerechtigkeit führen, in Gott, durch ihn. Warum? Nicht, weil du oder ich so viel geleistet haben, sondern um seines eigenen Namens willen. Weil er definiert hat, dass das seine Aufgabe ist und er mit seinem Namen dafür steht. Und nicht du oder ich sind dafür verantwortlich. Und es scheint dem David in den ersten Zeilen richtig gut zu gehen. Der hat alles, was er braucht. Und ich mache genau solche Erfahrungen in meinem Leben auch. Es gibt Phasen, da geht es mir grandios. Da habe ich das Gefühl, ich stehe ganz oben im Leben und habe alles in der Hand und nichts entgleitet mir und es ist wunderbar. Und dann scheint der Psalm eine Wendung zu nehmen. Dann steht da plötzlich: Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Ganz ehrlich, mich macht dieser Vers manchmal wütend. Wenn ich mich im Tal der Todesschatten bewege, dann ist nicht das Erste, was ich haben möchte, Trost. Es gibt Dinge, die ich haben möchte, die viel offensichtlicher sind. Ich hätte gern, dass da steht: Dann reißt mich Gott aus diesem Tal heraus und setzt mich zurück auf die grüne Aue. Dann besiegt er meine Feinde und alle meine Herausforderungen und entfernt sie aus meinem Leben. Die Wahrheit ist, das steht da nicht. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, das tut Gott in der Regel auch nicht, was ich mir da wünschen würde. Aber es scheint was Spannendes da zu passieren. Im Tal des Todesschattens brauche ich mich nicht zu fürchten. Offensichtlich scheint Angst ein großer Faktor zu sein in unserem Leben, der einen Wendepunkt darstellt. Und Trost scheint die Antwort darauf zu sein, nicht Mut. Und dann geht es weiter und wieder passiert diese Wendung, weil im Angesicht meiner Feinde, nicht ohne dass Feinde da wären, sondern im Angesicht meiner Feinde wird plötzlich ein Tisch bereitet. Mein Haupt wird gesalbt. Ich stehe also unter dem Schutz Gottes und werde für große Aufgaben vorbereitet. Mir fehlt es an nichts. Es ist sogar so viel da, dass mein Becher übervoll ist, dass er nicht mehr die Kapazitäten hat, zu fassen, womit Gott mich beschenken will. Güte und Gnade. Also all das Gute und ohne, dass mir das angerechnet wird, was ich falsch mache, folgen mir mein Leben lang. Und ich komme zurück in das Haus des Herrn. Ein spannender Psalm. Ein Psalm, der auf wenigen Versen das zusammenfasst, was wir uns eigentlich wünschen würden an vielen Stellen. Dass es uns immer gut geht, dass wir erleben, dass Gott uns überreich beschenkt und dass wir aus der Krise möglichst schnell herauskommen. Aber ich glaube nicht, dass Gott uns immer wieder aus jeder Krise eben mal schnell herausnimmt. Und mir ist bei diesem Psalm etwas aufgefallen. Der Psalmist David kommt in diesem Psalm von einem Gott, der über mir steht, der mir ferne ist, hin zu einem sehr persönlichen Gott. In dem Moment, wo David von den Todesschatten und diesem Tal erzählt in seinem Leben, in diesem Moment wird aus der Herr und er ein Du. Plötzlich duzt der Schreiber Gott. Und genau dieses Du wird danach in den guten Zeiten weiter beibehalten. Ich habe da eine Vermutung, eine unbequeme Vermutung, die für mein Leben passt, und ich vermute, dass sie bei dir auch passen könnte. Meine Vermutung ist, dass wir in guten Zeiten Beziehungen bauen, aber in schlechten sehen, ob diese Beziehung hält. Und so ist es nicht nur mit Menschen, nicht nur mit Beziehungen zu unseren Liebsten, zu unseren Mitmenschen, sondern auch zu Gott. Weil ich glaube tatsächlich, dass es in diesen herausfordernden Zeiten ist, wo wir Gott auf eine ganz andere Tiefe kennenlernen können. Dass Gott ein ganz persönlicher Gott wird. Für dich und für mich. Und dass, wenn er das nicht wird, sich daraus die Gefahr ergibt, dass wir uns wegbewegen von Gott. Aber wenn er das wird, wird unser Glaube tiefer und intensiver. Ich habe mal nachgeschlagen, was denn eigentlich Krisen sind, und habe mich beschränkt auf emotionale Krisen, weil ich glaube, das sind die, die wir in den allermeisten Fällen als Krise wahrnehmen. Emotionale Krisen können auftreten durch Krankheit, durch Verlust eines Arbeitsplatzes, den Tod eines geliebten Menschen. Sie können auftreten durch Liebeskummer. Aber selbst so banale Sachen wie ein Umzug können eine Krise auslösen oder der Verlust einer Wohnung. Und es gibt so viele mehr Dinge. Wir befinden uns also nicht nur dann in der Krise, wenn wir nicht weiter wissen und völlig verzweifelt sind, sodass wir ohne Profis nicht mehr zurechtkommen, sondern große Veränderungen vermögen uns in Krisen zu stürzen. Und gegen Veränderungen scheint Gott gar nichts zu haben. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Als ich gerade Christ war und in München mein Studium begonnen hatte, hatte ich den einen Tag in meiner persönlichen Gebetszeit ein ganz intensives Erlebnis. Ich hatte das Gefühl, Gott ist ganz da. Er war spürbar. Und in dieser Situation, ich erinnere mich sehr wohl, kam mir ein Impuls, ein innerlicher. Und ich habe diese Zerrissenheit gespürt, dass alles an mir schreit, sprich das bloß nicht aus, das könnte gefährlich werden. Und dass der Geist Gottes in mir sagte, sprich es aus. Und ich habe damals gesagt, ich gebe dir alles in meinem Leben. Du darfst mir alles nehmen, aber gib mir Menschen. Menschen, die das Königreich Gottes sehen werden. Ich habe das damals ausgesprochen und ich habe danach eine sehr starke Erfahrung gemacht noch, wo ich das Gefühl hatte, Gott bestätigt das. Und als vor 5 Jahren ich mein Handgelenk verletzt habe und mehr in diesen 5 Jahren klar wurde, dass das eine Dauerbehinderung mit täglichen Schmerzen ist und eine Handvoll Medikamente, da war ich irgendwann am Verzweifeln, weil ich erlebt hatte, rauszugehen auf die Straße, für Leute zu beten und sie werden gesund. Und ich saß da, am Verzweifeln. Manche Tage krank im Bett, vor Schmerzen. Und dann plötzlich erinnerte mich Gott dran. Erinnerst du dich? Hast du nicht gesagt, ich darf dir alles nehmen, aber du möchtest Menschen für das Königreich Gottes gewinnen? Mir wurde schlagartig klar, dass wenn man mich damals in dem Moment vor die Wahl gestellt hätte, hätte ich Gott viel mehr angeboten als meinen rechten Arm. Plötzlich durfte ich mich entscheiden, ob das, was ich einst in vollem Bewusstsein ausgesprochen hatte, in dieser Situation geltend mache. Das gilt nicht nur für solche Krisen, das gilt, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Mit Menschen, die wir schätzen. Oder auch Menschen, die uns belastet haben über viele Jahre. Es passiert, wenn Menschen, für die wir schon lange beten, Gott immer noch nicht kennenlernen möchten. Wenn jemand stirbt. Leute, für die wir gebetet haben. Und plötzlich erleben wir, Gott erhört die Gebete nicht so, wie ich es gerne hätte. Krisen, egal welche, beeinflussen immer unseren Glauben. Und entweder stellen wir fest, dass Gewohnheiten fehlen oder Gewohnheiten nicht länger mit Beziehungen gefüllt waren und wir verlieren den Glauben. Und das, was wir geglaubt haben, hält nicht. Das kann immer passieren. Das kann sogar passieren, wenn jemand, der dir nur in entfernter Weise bekannt ist, etwas durchlebt und du erlebst, dass Gott nicht das tut, was du gerne möchtest. Und diese Krisen können unterschiedlich entstehen. Ich habe schon erlebt, dass Menschen in eine Krise gekommen sind, weil sie von Gott ihre Berufung genannt bekommen haben und sie haben sich immer gesagt, und wenn das passiert, wenn die Berufung da ist, dann werde ich so viel intensiver die Bibel lesen. Ich werde so viel mehr beten, so viel mehr Zeit mit Gott verbringen. Die Wahrheit ist, als es soweit war, passierte das nicht. Denn Gewohnheiten aufzubauen in der Krise ist eines der schwersten Dinge, die wir tun können. Gewohnheiten werden geprägt und aufgebaut in Zeiten, wo es uns richtig gut geht. Wo wir sagen, warum brauche ich die Gewohnheit jetzt gerade? Genau dann werden Gewohnheiten geprägt. Und es zeigt sich in solchen Momenten, ob wir einen kindischen Glauben oder einen kindlichen Glauben hatten. Der kindliche Glaube sagt, ich vertraue auf Gott und ich brauche dafür keine Begründung. Aber ein kindischer Glaube sagt, ich halte an Glaubenssätzen fest, und das müssen nicht mal christliche sein, das können einfach Überzeugungen des eigenen Lebens sein, oder an Traditionen, weil sie besser zu meinem Leben passen. Selbst dann, wenn ich in der Krise stecke und merke, dass sie mir nicht gut tun. Veränderungen fallen uns schwer und in der Krise sind sie nahezu unmöglich. Und ich darf dir was verraten. Wenn alle für dich beten, kann das sein, dass du dich getragen fühlst. Dass du übernatürlichen Frieden erfährst. Und deswegen empfehle ich jedem immer, in jeder Situation, ob Christ oder nicht Christ, für sich beten zu lassen in Krisen. Um Gebet zu bitten in Krisen. Aber ich darf dir sagen, dass das Ganze noch eine komplett neue Dimension annimmt, in dem Moment, wo du selber betest. Wo du in diesen Krisen erlebst, dass du Gott direkt begegnen kannst. Dass Gott da ist. Und die Herausforderung ist, dass wir in Krisen merken, wo wir selbst auf dem Thron unseres Lebens saßen. Weil es wird riskant für unseren Glauben in dem Moment, wo wir so lange glauben, wie Gott das tut, was ich gerne hätte. Weil ich doch weiß, was gerade das Beste wäre in der Situation. Ich weiß, dass das Beste wäre, dass meine Hand geheilt wird. Ich weiß, dass es mir helfen würde. Ganz ehrlich, geistlich gesehen, theologisch gesehen, was für ein Schwachsinn. Ich bin doch nicht Gott. Wie will ich denn wissen, was wahrhaftig gut ist für mein Leben in jeder Situation, wenn ich die Ewigkeitsperspektive gar nicht habe? Die Wahrheit ist, ich glaube zu wissen, in ganz vielen Situationen, was richtig wäre, was gut wäre. Und dann erlebe ich, wie Gott ganz andere Dinge tut, als ich gerne hätte. Und im Rückblick sehe ich, dass Gottes Wille viel besser war für mein Leben als mein unmittelbarer aus der Not. Beziehungen brauchen Arbeit. Jeder, der in einer Ehe steckt, in einer Beziehung war, in einer Ehe war, Kinder hat, enge Freunde hat, weiß. Beziehungen sind nicht nur ein Hochgefühl, Beziehungen brauchen Arbeit. Und im Idealfall sind sie richtig stabil, bevor man in die Krise kommt. Die andere Alternative ist, dass wir erlauben, in einer Krise, dass Gewohnheiten uns tragen. dass wir loslassen und Vertrauen wider alles, was der Verstand sagt, entwickeln. Dadurch gewinnen wir Glauben und es kommt zu einer Vertiefung unserer Beziehung zu Gott. Ganz ehrlich, gute und gesunde Gewohnheiten, die tragen in der Not. Wenn du dir angewöhnt hast, dich täglich an der frischen Luft zu bewegen und jetzt erlebst du, wie es dir seelisch gar nicht gut geht, aber du bewegst dich weiter an der frischen Luft, dann hat das einen Effekt, rein physiologisch. Und genau so ist es mit geistlichen Sachen. Es ist diese Art des Loslassens, der Gewohnheiten, die tragen und das Vertrauen, selbst wenn uns der Verstand was anderes sagen würde, das Freude schenkt, unabhängig von Umständen. Das uns dahin bringt, dass wir sagen, ja, die Umstände sind absolut bescheiden. Aber ich kann totale Freude empfinden. Freude an dem, wer Gott ist. Freude an meiner Errettung. Freude daran, dass es einen Gott gibt, der größer ist, der das im Blick hält, der bedingungslos liebt und nicht nur mich, sondern jeden Einzelnen, der also alles daran setzen wird, Menschen zu erreichen, auch die, die ich vielleicht nicht erreiche. Und unsere Beziehung zu Gott kann dadurch tiefer werden, auch dann, wenn nicht dabei herauskommt, was ich mir gewünscht habe. Und ich möchte einmal diese Aspekte anschauen, als erstes die Gewohnheiten. Da wäre Bibellesen. Bibellesen als Gewohnheit ist eine total wertvolle Gewohnheit, weil sie unseren Verstand füllt und unser Herz nährt. Mit Wahrheiten, die wir so sonst nicht bekommen. Dass wir bedingungslos geliebt sind. Dass einer da ist, der über uns wacht, dem wir nicht egal sind, zum Beispiel. Und es gibt Studien in den USA von Center for Bible Engagement, die haben 40.000 Amerikaner untersucht und geguckt, welchen Effekt hat es denn, wenn man viermal die Woche Bibel liest? Und man hat Veränderungen bemerkt, die sind total spannend. Es gibt eine 74-prozentig geringere Chance, dass man im Glücksspiel verfällt. 61% weniger betrachten Pornos. 57% weniger betrinken sich sinnlos. 68% weniger der Leute gehen fremd. 30% weniger Wahrscheinlichkeit, mit Einsamkeit zu ringen. Dann kommen noch zwei Zahlen, die wirklich spannend sind. 228% größere Wahrscheinlichkeit, den Glauben mit anderen zu teilen und 407% größere Wahrscheinlichkeit, sich Bibelverse zu merken. Dazu kommen weitere Studien, die genau das Gleiche untersucht haben, die festgestellt haben, in anderen Universitätsstudien, dass Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Trauer signifikant verringert werden und abnahmen. Einfach nur durchs Bibellesen, viermal die Woche. Da steht nicht, wie lange, da steht nicht, welche Passagen, aber sich auseinandersetzen damit. Es gibt ähnliche Studien zum Sprachengebet, die feststellen, dass unser Immunsystem gestärkt wird und Heilung freigesetzt wird, und zum Lobpreis, wobei die einfachste Studie, die auch sonst bei Musik erkennbar ist, ist, dass das Angstzentrum und das Zentrum, das wir brauchen zum Singen, nicht parallel funken können. Das heißt, hast du Angst, lobe Gott. Dann wäre da als Gewohnheit Gebet. Gebet unabhängig von unserer Emotionslage. Ich sage immer, das eine ist, dass ich mein Herz vor Gott ausschütte. Dass ich ihm all das sage, was mich bewegt. Aber das, was wirklich den Unterschied macht, kommt dann. Es sind die Gebete, die Gott einfach nur anbeten, die ihm sagen, wie genial, wundervoll, vertrauenswürdig, ehrfurchtsvoll er ist. Die verändern unsere Stimmung. Und an den Gebeten, die ich meistens bete, kann ich erkennen, was für eine Beziehung ich zu Gott habe. Denn wenn ich nur zu Gott bete, wenn ich etwas brauche, ist das eine Zweckbeziehung. Eine Liebesbeziehung sieht sehr anders aus. Dann ist da Die Gewohnheit, in Gottes Gegenwart einfach nur sein zu können. Ich beschreibe das mit anderen Worten, ohne Agenda einfach Gott zu genießen. Das kann in allen Lebenslagen sein, bei Dingen, die du tust, die dem ganz normalen Alltag angehören. Dann ist da die Gewohnheit, um Hilfe und Beistand zu bitten. Leichter ist das, wenn man vorher gute Beziehungen hat. Gute Freunde, die man auch sonst hat, um Hilfe zu bitten, ist leichter als Menschen, um Hilfe zu bitten, die man vorher nicht so intensiv kennt. Und wenn wir alle ehrlich sind, wir kennen auch alle Freunde, die dann kommen, wenn sie Not haben. Ich sage nur immer wieder, ich bete, dass Gott mir hilft, dass ich nicht zu diesen Freunden komme, die nur dann kommen. Und wir als Geschwister untereinander, wir, wo wir Freundschaften haben, in einer Gemeinde, eine unserer Aufgaben ist es, unabhängig davon, ob jemand vorgesorgt hat, in Beziehungen investiert hat, einanders Last gemeinsam zu tragen. Und das, was jeder Einzelne von uns tun darf, wir dürfen lernen, unseren Stolz zu überwinden und um Hilfe zu bitten. Ich darf dir sagen, es lohnt sich, das zu üben, bevor man es muss. Ich erinnere mich genau, als ich die Behinderung recht neu hatte und klar wurde, dass ich kaum eine Wasserflasche geöffnet kriege oder gehalten kriege mit der Hand, nicht mehr schreiben kann und Ähnliches, wie oft ich zu Hause frustriert in Tränen saß, weil es mir so schwer fiel, zu sagen, kannst du mir mal helfen? Ich schaffe das nicht. Ja, und dann ist da die Frage, was muss ich denn loslassen, damit der Glaube trägt? Ich kann dir sagen, du kannst dich nur dann richtig an Gott klammern, wenn du freie Hände hast. Das dürfte uns eigentlich aus unserem Alltag klar sein. Manchmal klammern wir uns an Dinge, die wir so lieb haben, die deine Kraft und meine Kraft und Zeit in Anspruch nehmen, dass gar keine Hand mehr frei bleibt in unserem Alltag für all das, was Gott uns schenken möchte. Denn die Wahrheit ist, wenn ich etwas so doll festhalte, habe ich auch keine Hand mehr frei, etwas entgegenzunehmen. Als Segen, als Geschenk. Und die Schwierigkeit ist, jeder von uns ist aufgefordert, loszulassen. An jedem einzelnen Tag unseres Lebens. Immer dann, wenn wir uns als Nachfolger Christi verstehen. Das ist unsere Aufgabe, loszulassen. Und meist müssen wir dabei Dinge loslassen, die wir gerne kontrollieren wollen. Ich meine, erinnert ihr euch zu Beginn der Pandemie? Die Erschütterung, dass wir nicht mehr in unserer Hand zu haben scheinen, ob wir unseren Job behalten? Dass wir nicht mehr bestimmen können, ob wir krank werden? Ich meine, die Wahrheit ist, das konnten wir vorher auch nicht, aber wir hatten das Gefühl, wir konnten es. Wir hatten das Gefühl, wir könnten es kontrollieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es Aspekte in unserem Leben, die wir gerne kontrollieren. Ich kontrolliere gerne, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kontrolliere gerne, ob und wohin und wie ich meinen Urlaub verbringe. Was ich mit meinen Finanzen mache. Und da spricht auch gar nichts gegen. Die Frage ist nur, beziehen wir Gott damit ein? Sind wir dafür offen, dass Gott uns vielleicht sagt, Mensch, dieses Jahr möchte ich, dass du als Familie einen Urlaub weniger machst und diese Finanzen dafür nutzt? Oder sind wir dafür offen, dass Gott sagt, hey, pass auf, ich möchte, dass du diese Zeit in deine Familie investierst und nicht in der Gemeinde verbringst. Ja, auch das kann passieren, weil es schnell passiert, dass wir in einen Aktionismus verfallen können. Loslassen ist ein Zeichen von Vertrauen. Weil Loslassen bedeutet, dass das Ergebnis anders sein kann, als ich es mir wünsche. Und das ist nicht ganz einfach hinzunehmen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die eigentlich nicht zum Loslassen erzählte, aber doch so gut passt. Es ist ein junger Mann in der Blüte seiner Kraft und der hört von Gott. Siehst du diesen riesen Felsen da unten am Meer, gegen den die Brandung so ein bisschen, an dem die Brandung, wenn sie ausklingen, die Wellen so ein bisschen lecken? Geh hin und schieb diesen Stein ins Meer. Und der junge Mann ist erstmal verdattert und denkt sich dann, naja gut, wenn Gott das sagt, kriege ich bestimmt hin. Und er schiebt. Und es passiert nichts. Wer von uns hat denn schon 2-3 Tonnen Stein ins Meer geschoben? Ich glaube, die wenigsten von uns. Es passiert nichts und der schiebt mit all seiner Kraft. Und es passiert nichts. Nach einigen Minuten gehen ihm die Kräfte aus. Er setzt sich kurz hin und die ersten Freunde kommen und sagen, was machst du da für einen Quatsch? Und er so, Gott hat gesagt, ich schiebe diesen Stein ins Meer, ich werde den ins Meer schieben. Und die setzen sich erwartungsvoll hin und er also ermutigt von erwartenden Freunden, schiebt weiter und er schiebt weiter und es passiert rein gar nichts. Und immer wenn er droht, aufgeben zu wollen, kommen wieder Leute, die ihn fragen und dieses Gespräch ermutigt ihn doch nochmal weiter zu schieben. Er ist fest davon überzeugt, dass Gott diesen Stein ins Meer schieben lassen wird, durch ihn. Und er schiebt weiter. Und so vergeht mehr Zeit, als ich da rein investieren hätte wollen. Es vergeht ein guter Monat, bis dieser junge Mann völlig verzweifelt sich hinsetzt und sagt, ich verstehe das nicht, Gott. Du hast gesagt, ich soll den Stein ins Meer schieben. Warum bewegt er sich dann nicht ins Meer? War das nicht der Auftrag von dir? Und der junge Mann ist völlig verzweifelt, völlig alle. Und Gott sagt, habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, du sollst diesen Stein Richtung Meer schieben. Ja, natürlich. Und dein Wort sagt doch, dass ich Steine versetzen vermag mit meinem Glauben. Also habe ich geschoben, aber er bewegt sich nicht ins Meer. Und Gott sagt, nee, aber guck dir mal deinen Oberkörper an. Deine Arme, deine Beine, wie viel neue Kraft du gewonnen hast. Du hast Muskeln aufgebaut. Dieser Stein wird sich nicht ins Meer bewegen, aber du hast Muskeln bekommen. Und loslassen bedeutet, auf ganz eigene Art und Weise Muskeln gewinnen mit Gott. Und offen dafür zu bleiben, dass wir Sachen falsch interpretieren, die uns Gott sagt. Obwohl Gott etwas sagt, wir sie anders auslegen. Loslassen betrifft uns alle in jedem Augenblick. Insbesondere dann, wenn es uns gut geht. Denn wenn wir üben in diesen Zeiten das Loslassen, schaffen wir es viel leichter, in herausfordernden Zeiten Gott zu vertrauen. Und dann ist da Vertrauen wieder den Verstand. Vielleicht vorweg, ich meine nicht, dass du deinen Verstand nicht nutzen sollst und kritisch denken sollst. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Gabe, die Gott uns schenkt. Dass wir uns unseres Verstandes bedienen und kritisch denken können. Das meine ich damit nicht. Das tun wir immer dann, wenn wir noch tiefer eintauchen wollen in die Bibel. Wenn wir sagen, wie funktioniert denn das, wenn wir in der Apologetik weitersuchen. Nein, ich meine, dass manchmal unser Verstand den Glauben, den wir kurz vorher hatten, kaputt redet. Das meine ich. Es bedeutet auch dann zu vertrauen, wenn ich nicht sehe oder sein Handeln nicht verstehe. Und ich werde da erinnert an Hebräer 11,1, wo heißt, Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das ich nicht sehe. Denn die Wahrheit und die Schwierigkeit an dieser Sache ist, dass Gehorsam da beginnt, wo mein eigener Wille aufhört. Davor waren wir nur einer Meinung. Und Vertrauen bedeutet, offen zu bleiben. Dass Gott Gebete und Dinge anders deutet als ich. Ich kann mich irren in meiner Deutung. Und manche Ergebnisse mögen mir nicht gefallen, sind aber dennoch gut für mich. Auch dann, wenn ich sie nicht verstehen zu vermag. Ich möchte dich heute herausfordern mit 3 Fragen für den Alltag. Ich möchte dir die Frage stellen, wo wird es Zeit, Gewohnheiten in deinem Leben zu fördern, aufzubauen? Gewohnheiten, die du vielleicht bislang nicht hattest. Oder wo wird es Zeit, Gewohnheiten zu verändern, damit sie ganz neu mit Leben gefüllt werden können? Dann möchte ich dich einladen, mit Gott darüber zu sprechen, was du loslassen darfst. Sprich mit Gott drüber. Jeder Mensch, der dich kennt, der dein Leben kennt, mit dem du das besprechen würdest, hat garantiert irgendeine Idee. Ich möchte dich einladen, bau nicht auf die Ideen, die andere Leute bei dir haben. Sprich mit Gott drüber. Und lass nur los, wo Gott sagt, das lass los. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wo du die Unterstützung von Geschwistern brauchst, damit du handeln kannst entsprechend. Manchmal brauchen wir die Unterstützung, dass wir wissen, es gibt einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde oder in der Familie, die sagen, Mensch, wollten wir nicht gemeinsam Bibel lesen? Oder was liest denn du diese Woche? Oder können wir gemeinsam beten? Ich schaffe das gerade nicht. Wollen wir gemeinsam auf einen Spaziergang gehen, so lange spazieren gehen, bis wir etwas entdecken, über das wir uns beide freuen können und dann einfach beten und Gott dafür danken? Im Vertrauen darauf, dass es etwas verändert. Im Idealfall lernen wir zu glauben, bevor wir in der Krise sind. Aber es kann gut passieren, dass wir in Krisen kommen, bevor wir das an allen Ecken und Enden wissen. Und ich will dir sagen, selbst wenn das passiert, unsere Aufgabe als Geschwister, als Gemeinde ist es, ohne Wenn und Aber, in diesen Momenten einander zu tragen, unter die Arme zu greifen. Gott sagt nicht, unterstützt die Geschwister, die sich selbst zu helfen wissen. Wir sind eins. Wenn einer leidet, leiden wir alle. Aber wir dürfen uns entscheiden, worauf wir den Fokus setzen in dieser Situation. Ob wir den Fokus auf das Leid setzen und zulassen, dass es uns immer depressiver macht und immer weiter herunterschleift, oder ob wir den Fokus darauf setzen, dass wir Gott vertrauen, dass er in diesem Leid eine Lösung für uns hat. Dass er in diesem Leid uns Zuversicht und Hoffnung schenken kann für eine Zukunft, die gut ist. Dass selbst dann, wenn wir nicht sehen, wie Ergebnisse, die anders rauskommen, als ich gebetet habe, dass Gott mir zeigen kann, warum es das wert war. Und wir können uns entscheiden, so zu beten. Und das bedeutet nicht zu verleugnen, was Realität ist. Es gibt Krisen, die sind unwahrscheinlich tragisch. Und da tragen wir schwer in jedem Augenblick. Und es gibt Momente, wo wir darunter zerbrechen. Dann lass uns nicht zu stolz sein, in diesen Momenten zu sagen, pass auf, ich brauche dich, mein Bruder, meine Schwester gerade, mit mir zu gehen. Mich mitzutragen, mir zu helfen, in diesen Momenten bei Gott anzulanden. Lass uns nicht zu stolz dazu sein, sondern lass uns auf Gott bauen und darauf vertrauen. Ich möchte für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir nicht abhängig sind, allein von unseren Umständen, von dem, was wir selbst leisten können. Dass wir nicht selber wie Lego-Häuser Glauben bauen können und durch unsere Leistung ihn erschaffen. Sondern ich danke dir, dass in diesen Momenten, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen es gar nicht mehr selbst zu gehen, du uns trägst. Du Beziehungen wachsen lässt, die krisensicher ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns Weisheit schenkst, da wo wir unsere Gewohnheiten, unsere Dinge, die wir tun, ändern dürfen, loslassen dürfen, vertrauen dürfen, in Zeiten, wo es uns gut geht, um vorzusorgen. Und ich danke dir, dass wenn wir in einer Krise stecken, wir uns nicht schlecht fühlen brauchen, einander um Hilfe zu bitten. Einander zu bitten, mitzutragen, mitzugehen, einander zu ermutigen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, als Gemeinschaft genau da reinzuwachsen, genau das zu lernen. Und hilf uns dabei, liebevoll miteinander umzugehen. Einander nicht vor den Kopf zu stoßen, sondern voller Mitgefühl, aber voller Klarheit, dir nachzufolgen, inmitten dieser Krisen, die uns begegnen in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du jedem Einzelnen von uns nachgehst, genau an dem Punkt, der gerade heute für uns wichtig war, den du anstupsen wolltest in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.